Rainer Geißler, der tingelt im Moment durch alle Talkshows und durch alle politischen Diskussionen. Er ist ja nicht nur CDU-Mitglied, auch Attac-Mitglied. Und er sagt, was wir jetzt haben, ist wildwuchernder Kapitalismus. Und wir brauchen wieder die soziale Marktwirtschaft. Wir brauchen Ordnung und wir brauchen ein geordnetes, geregeltes kapitalistisches System namens soziale Marktwirtschaft. Ob das Robert Kurz auch so sieht, das werde ich ihn gleich fragen. Robert Kurz ist Mitglied oder Gründer der wertkritischen Initiative Exit und ihn habe ich jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Kurz.
Ja, hallo, guten Morgen.
Herr Geißler sagt, wir müssen den Kapitalismus wieder in die alten Bahnen lenken, müssen soziale Marktwirtschaft draus machen und dann läuft alles wie früher. Hat er recht?
Ja, ich denke, er ist ein Nostalgiker und er ist natürlich jemand, der überhaupt keine grundsätzliche Kritik am Kapitalismus, am Kapitalverhältnis, als an gesellschaftlichen Verhältnis hat. Deswegen versucht er ja auch ideologisch die sogenannte Marktwirtschaft und den Kapitalismus auseinanderzureißen, als wäre das nicht identisch, als wäre die Marktwirtschaft, der Markt, nicht eine reine Funktionssphäre des Kapitals. Und ich denke, das ist jetzt eine allgemeine, leider ideologische Reaktion bis in die Linke hinein, dass man sich zurücksehnt eben zu einem angeblichen Kapitalismus ehrbarer Kaufleute, den hat sowieso nie gegeben. Das war schon immer ein Schweinesystem, um es mal so zu nennen. Und eben diesen seriösen Kapitalismus, den gibt's, den kann es gar nicht mehr geben, aufgrund seiner eigenen inneren Widersprüche. Also da ist jetzt eben eine Krise herangereift, die im Grunde die Systemgrundlagen in Frage stellt.
Aber was klingt denn schlecht an sozialer Marktwirtschaft, wenn der Staat sozusagen auf die sich um die Daseinsvorsorge kümmert, die Strukturen aufrechterhält, es einen regulierten Markt gibt, sozusagen eine gesunde Konkurrenz, das klingt doch eigentlich gut.
Naja, es war eigentlich schon immer repressiv, bürokratisch, autoritär und gleichzeitig immer abhängig von der Kapitalverwertung. Also man soll jetzt auch nicht die Vergangenheit, in der es auch schon immer, selbst zu Zeiten des Wirtschaftswunders, immer auch Ausgrenzung und einen Restbestand von Armut gab, das soll man jetzt nicht sozusagen glorifizieren in der Rückerinnerung. Die andere Frage ist natürlich, dass der Kapitalismus eben diese Eingriffe so und diese Regulation so, wie das noch vor 40 Jahren vielleicht war, einfach nicht mehr machen kann. Er hat selber seine eigenen inneren Widersprüche dermaßen zugespitzt, dass er eben in diesen neuen Finanzkapitalismus hineinlaufen musste. Das ist aufgrund systemischer innerer Selbstwidersprüche eben das schon seit Beginn der dritten industriellen Revolution der Mikroelektronik, also ungefähr seit den 80er Jahren, im Grunde seine eigene Arbeitssubstanz der Kapitalismus ausgehöhlt hat, dass also die Produktivkraftentwicklung so weit gegangen ist, dass eben das, worauf er beruht, die Verwertung menschlicher Arbeitskraft, in Frage gestellt worden ist im ausreichenden Maße. Und da kam dann eben als Ersatz sozusagen, wie das früher nur in ganz kurzen Phasen eben von so Finanzblasen war, da kam dann dieser neue Finanzblasenkapitalismus, von dem inzwischen ja alles abhängig gemacht worden ist, die sogenannte Realökonomie, also die Warenproduktion von Gütern und Dienstleistungen, genauso wie die gesamte Daseinsvorsorge, wie die öffentlichen Dienste und Infrastrukturen, die ganzen Privatisierungswellen. Das lief ja alles auf den einen Fluchtpunkt zu, das abhängig zu machen von dem, was Marx fiktives Kapital genannt hat. Und jetzt platzt das halt. Und zwar in einem Maße, wie es viele Leute nicht für möglich gehalten haben.
Nun werden ja die Schuldigen gesucht. Die Schuldigen werden dann schnell gefunden. Das sind die Spekulanten, das sind die Börsenleute, das sind die Banker. Dann sagen die, die das System sozusagen retten wollen, wenn wir Zertifikatgeschäfte, wenn wir Derivatgeschäfte, wenn wir sozusagen bestimmte Börsenspekulationen, die auf fallende Kurse setzen und so weiter, wenn wir das verbieten, wenn wir der Börse Einhalt gebieten, dann ist das System zu retten.
Ja, das ist ja alles Quatsch. Das heißt eben, dass man keine Ahnung hat oder nicht mehr wahrhaben will, was eigentlich die systemischen Zusammenhänge sind. Also das abzuschieben auf die subjektive Gier zum Beispiel oder eben auf Fehlverhalten, das zeigt ja, dass man einfach verdrängen will, dass es sich hier eben um die wunderbaren Grundlagen dieses Systems handelt, die dazu geführt haben. Und es war ja praktisch so, dass dieser ganze Derivatehandel und diese diese Geldschwemme der Notenbanken, die waren ja da auch mit beteiligt, vor allem die US-Notenbank, dass das ja im Grunde sozusagen erstmal den Kapitalismus gerettet hat. Ja, die ganze Realökonomie, von der man jetzt so tut, als hätte sie mit diesen undurchsichtigen Finanzgeschäften überhaupt nichts zu tun, die ist ja nur am Laufen gehalten worden durch diesen abhebenden Finanzüberbau.
Das heißt,
zum Beispiel Immobilien, ja, das also die ganze Weltkonjunktur ist befeuert worden, gerade durch diesen jetzt als böses angelsächsisches Modell und Fehlverhalten angeprangerte Immobilienwunder in USA, diese Blase. Von der ist ja der Konsum getragen worden und dieser US-Konsum in einem ungeheuren Ausmaß, der hat ja diese ganze globale Defizitkonjunktur am Laufen gehalten. Also man stellt hier Ursache und Wirkung auf den Kopf und wenn man jetzt denkt, wenn man das beseitigt, dann kommt jetzt der wunderbare, ehrbare, industrielle und reelle Kapitalismus wieder zum Vorschein, dann täuscht man sich eben, der kracht jetzt erst recht zusammen.
Das heißt, das vermeintliche Wachstum des Kapitalismus hat sozusagen auf diesen Börsenspekulationen, auf diesen Blasengeschichten, also virtuelles Geld produziert wird und damit Aufschwung, das war sozusagen, hat den Kapitalismus über die Zeit gerettet, ist also nicht die Ursache der Krise?
Ja, ganz genau. Ja, so rum muss man das sehen. Und das wird jetzt natürlich weitergehen, weil jetzt dieses Riesenrettungspaket in den USA, das reicht überhaupt nicht aus, das ist sowieso schon verwässert und durchlöchert und das kann überhaupt nicht verhindern, dass also dieses Platzen dieser Blasen da weitergeht, dass eben dieser Finanzüberbau schrumpft, zurückgeführt wird auf die reelle Basis und die ist eben viel kleiner, historisch gesehen auch, als man sich das gedacht hat. Das heißt, es wird jetzt kommen, erstens mal die Unmöglichkeit weiterer Konjunkturprogramme, weil der Staat, nicht nur in den USA, ja jetzt erstmal die Bilanzen sanieren muss, verhindern muss, dass das gesamte Kreditsystem zusammenkracht. Und zweitens, es gibt, weil das eben nicht ausreichend ist, die Summen sind viel zu groß, also dieses fiktive Kapital hat ja ungeheure Dimensionen angenommen. Es wird nicht ausreichen, das heißt, es wird den berühmten Kreditcrunch geben. Das heißt, der Kredit, von dem ja alles abhängig ist, der Konsum genauso wie die Investitionen.
Das heißt, dass man Schulden macht und sich Geld borgt?
Ja, natürlich. Ohne das geht's ja nicht. Der Kapitalismus läuft sich ja ständig, das ist ja schon ein langanhaltender säkularer Prozess, sich ständig voraus. Er muss ständig sozusagen Vorgriff auf zukünftigen Mehrwert machen. Und das ist der Kredit. Und der Erfolg ist eben nicht mehr in ausreichendem Maße real nachgefolgt. Und jetzt kommt dieser Kreditcrunch, das heißt die Banken, der Interbankenkredit geht zurück, die wollen sich untereinander kein Geld mehr leihen, damit werden auch den Firmen wird kein Geld mehr geleiht. Und natürlich, es ist ja auch so, dass sehr viele Konzerne, ja Autokonzerne, bis hin in mittelständische Betriebe, die berühmten, die immer so gehätschelt werden, die sind ja alle selber in diesen Finanzblasen investiert. Mhm. Die haben ja ihre Bilanzen frisiert in den letzten 10 Jahren immer wieder durch die Teilnahme an diesem Finanzhimmel sozusagen. Mhm. Ja? Und das Dritte ist natürlich, der US-Konsum, der ist jetzt überhaupt nicht mehr zu retten und damit kracht auch ein Großteil der Weltkonjunktur weg.
Was ist denn eigentlich so schlecht an Mehrwert? Also das ist ja das grundsätzliche kapitalistische System, dass Mehrwert geschaffen wird, um sozusagen Wachstum anzukurbeln. Was ist schlecht an Mehrwert?
Ja, es ist eigentlich eine völlig absurde Geschichte. Das ist natürlich, weil wir dran gewöhnt sind, weil unser ganzes Leben davon abhängt, aus einem Euro zwei zu machen, sozusagen als Selbstzweck, als irrationaler Selbstzweck unaufhörlich Wert und damit seine Erscheinungsform Geld anzuhäufen. Davon ist sozusagen das gesamte Leben abhängig. Man kann gar nicht mehr sagen, ja, was machen wir denn mit unseren Ressourcen? Was machen wir mit menschlichen Möglichkeiten und Ressourcen, mit natürlichen Ressourcen, mit Technik und Wissenschaft, sondern das ist alles abhängig davon, dass diese absurde, dieser Selbstzweck der Kapitalverwertung gelingt.
Das heißt aber, die Kapitalverwertung, ist das nicht auch sagen unsere Lebensgrundlage, unsere Kultur? Ist es nicht nur, kann man das nicht nur reduzieren auf eine wirtschaftliche oder politische Frage? Ist das nicht auch eine kulturelle Frage, weil wir sozusagen das mit der Muttermilch eingesaugt haben und uns gar nichts anderes vorstellen können?
Ja, in dem Sinne ist es natürlich auch, wenn man so will, eine kulturelle Frage. Frage, aber nicht in dem Sinn, dass man das dann sozusagen positiv sehen kann, sondern das Schlimme ist eben, dass auch bis in die Linke hinein, die ja jetzt auch völlig ideologisch abstürzt, weil sie auch nichts Besseres mehr weiß, weil sie ja im Grunde nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus oder Staatskapitalismus eigentlich in diesem kapitalistischen System angekommen ist, dass man eben tatsächlich das verinnerlicht hat, dass das sozusagen nicht bloß im engsten Sinn das Ökonomische ist, sondern auch sozusagen die Befindlichkeit und dann natürlich auch die Ideologie. Und jetzt geht das eben ganz böse aus, gerade weil man sich keine Alternative zu diesem Kapitalismus vorstellen will, sucht man jetzt nach Schuldigen. Ja? Und da kommt dann, hinter der ganzen Metapher von der Gier und dem subjektiven Fehlverhalten, den bösen Spekulanten, die den guten Kapitalismus, den angeblichen, kaputt gemacht haben, lauert natürlich eben statt Kapitalismus Kritik, Antisemitismus, und die Juden hat man ja da schon immer verantwortlich gemacht, nicht? Dann, das nächste Wort ist dann gleich Rothschild und Anti-Amerikanismus. Man redet jetzt von den bösen Angelsachsen, das waren die da drüben jenseits des Atlantik, die haben das alles ausgeheckt und wir müssen es ausbaden. Gerade das sagen jetzt die Leute, die das alles ja nicht nur mitgemacht haben, sondern geradezu kreiert haben hier, ja, die Regierung unter Kohl und dann die rot-grüne Regierung, all die Protagonisten, die das im Grunde durchgesetzt haben, die wollen jetzt ihre Hände in Unschuld waschen und die Schuld eben ideologisch nach Amerika abschieben und auf die bösen Spekulanten. Also so geht es einfach nicht.
Das heißt, es ist eine politische Verantwortung. Was steht uns in dem Haus? Eine große Inflation oder was glauben Sie, was in den nächsten Jahren kommen wird?
Naja, also ich denke, erstmal ist ich würde schon sagen, eine Weltwirtschaftskrise größeren Ausmaßes gar nicht mehr abzuwenden, weil das eben so weit gediehen ist. Das hat ja im Unterschied zum Platzen der Dotcom-Blase, also dem Zusammenbruch der sogenannten New Economy 2001, 2002, sind da jetzt ja nicht nur die Börsenkurse zurückgegangen, sondern jetzt hat es wirklich den Kern des ganzen Geld- und Kreditsystems erfasst. Und von dem hängt ja die ganze Realökonomie ab. Also insofern denke ich, es wird diese Krise, diese auch reale Krise, Konjunkturkrise geben. Es wird sich zeigen, dass dieser sogenannte Abbau der Arbeitslosigkeit, der ja ohnehin nur auf Billiglohn und Zwangsbilliglohn und Zeitarbeit und so weiter hauptsächlich beruht hat, dass der jetzt wieder zurückgehen wird, also weil eben diese Weltkonjunktur wegbricht.
Also stehen uns harte Zeiten bevor.
Ja, und das ist die Inflation, das kann man durchaus auch so sehen, weil es bleibt eigentlich den Notenbanken gar nichts anderes übrig, gerade in den USA, als diese Dollarflutung, mit der ja schon diese Finanzblasen auch geführt worden sind, als die nun erst recht in noch größerem Maßstab weiter zu betreiben, um eben die berühmte Kernschmelze des Finanzsystems zu verhindern. Das heißt aber dann, dass man ja wahrscheinlich gleichzeitig beides hat, Konjunkturkrise und Inflationierung.
Ist das jetzt die größte Weltwirtschaftskrise seit Existieren des, oder wird das nach Ihrer Ansicht die größte Weltwirtschaftskrise seit Bestehen des Kapitalismus?
Naja, die bisher größte war bekanntlich die von 29 bis 33 im vorigen Jahrhundert, die ja in Deutschland zum Nationalsozialismus und zum Menschheitsverbrechen von Auschwitz geführt hat. Gerade aus solchen ideologischen Reaktionen, ne? Schuldige suchen, böse Spekulanten verantwortlich machen statt das kapitalistische System und dann eben ganz offen die Juden, nicht? Und also so wie es aussieht, ist die Dimension, das was da heranreift heute, tatsächlich größer als damals, weil damals gab es eben nicht diese unmittelbare Globalisierung aller Märkte, natürlich vor allem der Finanzmärkte. Es gab eben die entsprechende Technologie noch gar nicht, Mikroelektronik und Informationstechnologie, die sozusagen mit Lichtgeschwindigkeit unmittelbar die Transaktionen quer über den Erdball machen kann. Und zum anderen gab es eben auch diese Dimension von Globalisierung in der Konjunktur noch nicht. Es gab noch viel stärker nationale Zentrierung eben der Wirtschaft. Und insofern könnte es durchaus sein, dass die Dimension der Krise, die jetzt kommt, selbst die von damals noch übertrifft.
Hm. Nun sagen die Kapitalismusbefürworter, der Kapitalismus ist immer durch Krisen gegangen. Das ist sozusagen das Wesen des Kapitalismus, dass es auf und ab geht. Und der Kapitalismus in seinem System wird sich immer wieder selbst reinigen. Es wird immer wieder auf und ab gehen. Das ist sozusagen das Wesen des Kapitalismus.
Naja, also das ist das, was gegen eine grundsätzliche Krisentheorie, ich kenne das schon, gerade auch von Linken geltend gemacht wird, die sozusagen ja dem Kapitalismus ein ewiges Leben bescheinigen möchten. Nun ist es nur so, selbst wenn es sich um Reinigungskrisen, wie das so schön genannt wird, verharmlosend eigentlich genannt wird, selbst wenn es sich um sowas handelt, dann kommt es natürlich da auf die Dimension an. Und jetzt wird ja schon gerade von den Leuten, die sowas sagen, so getan, als könnte man schon fragen, ja, was kommt danach? Ja? Als stünde uns dieser wirklich historische Einbruch und diese gefährliche Verwerfung mit all den Implikationen nicht erst noch bevor. Ja? Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass diese Krisen sozusagen auf wachsender Stufenleiter von Vergesellschaftung, Globalisierung und so weiter auch Produktivkraftentwicklung stattfinden. Und der Selbstwiderspruch des Kapitalismus, also einerseits auf der Vernutzung menschlicher Arbeitskraft zu beruhen, andererseits eben durch konkurrenzvermittelte Produktivkraftentwicklung Arbeitskraft überflüssig zu machen. Und wenn der Widerspruch eben einen gewissen Kulminationspunkt erreicht, dann flüchtet das Ganze in die Finanzblasen und dann kracht es runter. Und das hat eben am Ende des 20. Jahrhunderts sozusagen einen strukturellen Zustand angenommen, was eben zeigt, dass mit der dritten industriellen Revolution ein höherer Aggregatzustand dieses Selbstwiderspruchs erreicht ist. Und insofern denke ich, dass man nicht einfach so zeitlos ahistorisch sagen kann, das kommt eben immer wieder die Bereinigung und dann geht es wieder weiter, sondern es werden absolute historische Grenzen erreicht irgendwann. Und wenn man das vergleicht jetzt mit der empirischen Entwicklung, dann könnte man die These wagen, dass die jetzt langsam erreicht sind.
Diese These wagt Robert Kurz von der wertkritischen Initiative Exit, hat einen Artikel geschrieben, das letzte Stadium des Staatskapitalismus, und nachzulesen ist der auf exit-online.org. Herr Kurz, ich danke Ihnen für das Gespräch, wir werden uns sicher in den nächsten Wochen und Monaten nochmal sprechen.
Ja, gern. Ja.
Tschüss, Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, tschüss, gleichfalls.